Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 26. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und das erwartet Sie in dieser Woche. Natürlich davor noch der Risikohinweis, dass all das, was wir hier vortragen, reine Information ist, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und mit wir meine ich natürlich unseren Händler von der LS Exchange. Das ist heute der Daniel, den hole ich gleich mal dazu. Guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen, Andreas. Hallo.
Ja, der DAX ist irgendwie so ein bisschen Stehaufmännchen. Also auch immer, wenn es negative News gibt. Am Mittwoch haben wir es schon gesehen nach Putins Informationen zur Teilmobilmachung ging der Markt erstmal nach oben. Am Donnerstag nach dem Fed-Schock ging es erstmal nach oben und heute Morgen geht es auch schon wieder nach oben. Woher kommt denn diese innere Stärke?
Ja, ich glaube, dass der ein oder andere immer wieder versucht, so ein kleines Schnäppchen dann irgendwie zu schlagen und sich denkt, dass die Abschläge der letzten Wochen vielleicht dann irgendwann auch mal vorbei sind oder ein bisschen übertrieben sind. Dass irgendwann ja mal dann zumindest so ein kleiner Rebound kommen sollte. Die letzten Wochen haben eher so ein bisschen das Gegenteil gezeigt, dass die Dip-Buyer, also die Leute, die versuchen, in die vermeintliche Schwäche reinzukaufen, eher mal falsch gelegen haben damit. Sehen es relativ oft, dass wir morgens noch einigermaßen freundlich starten und dann, sobald die Amerikaner dann reinkommen, meistens uns dann zumindest die letzten anderthalb Wochen gefühlt irgendwie immer gen Süden verabschieden.
Ja, deswegen heißt es ja auch Berg- und Talfahrt an der Börse. Erst die Bergfahrt, dann die Talfahrt. Das gilt nicht für die Volatilität. Die ist jetzt wieder auf einem Monatshoch und um die 30, das haben wir schon mit mehreren Händlern immer wieder besprochen, beim VDAX, dann ist so ein bisschen der Deckel und dann kommt auch oftmals eine kleine Kehrtwende.
Ja, genau. Also wenn wir danach gehen, dann hast du recht, dann scheint es hier so ein bisschen so ein Widerstand zu sein. Würde bedeuten, wenn die Leute sich beruhigen, die Optionsprämien wieder ein bisschen sinken, dass dann dadurch, dass die Volatilität dann eben auch mal wieder sinkt, dass es dann in der Regel auch steigende Kurse mit sich führt. Ob das jetzt aus technischer Sicht dann auch so passieren kann oder ob da eher die Emotionen und die Ängste der Anleger und die Unternehmenskennzahlen, die dann eventuell in 2, 3 Wochen schon wieder anstehen, ob die dem Ganzen dann so Einhalt gebieten, ob das so mitgemacht wird, das müssen wir mal eben abwarten, aber ist auf jeden Fall interessanter Chart, den man sich immer mal wieder auch vor Augen führen dürfte.
Und das gilt vornehmlich für die Aktienmärkte mit Volatilitäten und einem Richtungswechsel bei einzelnen Währungen gar nicht. Ich habe gerade gelesen, die türkische Lira ist auf dem Allzeittief gefallen und wir wollen aber nicht zu stark in die Türkei blicken. Ist ja noch kein EU-Land, sondern auf den Euro-US-Dollar. Und da macht sich natürlich auch die Zinsanhebung aus den USA direkt bemerkbar. Der Dollar auf 20-Jahres-Hoch, wenn man es so rum betrachtet, auf der anderen Seite andersrum betrachtet, der Euro auf einem 20-Jahres-Tief.
Ganz genau, der Eurochart, der sieht echt böse aus. Also hatten wir vor 7, 8 Jahren irgendwie das Gefühl, dass der Euro immer stärker wird und sich überhalb der 1,30 für ja eigentlich Ewigkeiten etablieren sollte. Das ist jetzt komplett vergessen. Man hat lange auf die Parität gewartet und dann kam sie irgendwann und die ist jetzt eigentlich auch schon wieder in weite Ferne gerückt. Heute Morgen waren wir bei 96 US-Cent pro Euro. Das ist schon ein atemberaubender Absturz, der natürlich begründet ist durch den Zinsunterschied, den die Amerikaner aktuell haben im Vergleich zu, besonders die Zentralbanken eben, im Vergleich zum Euroraum, zur EZB. Da ist auf jeden Fall noch Nachholpotenzial. Aber halt auch, dass die Rezessionssorgen in der Eurozone wesentlich größer zu sein scheinen als in Amerika. Die Gasprobleme bzw. Energieprobleme, die wir hier in Europa haben, die haben die Amerikaner in dem Sinne so nicht. Die Inflation, sagen zumindest viele Volkswirte, sollte sich in Amerika im nächsten Jahr in den Griff bekommen lassen und dann auch wieder nahe der 2%, die die Federal Reserve gerne haben möchte, tendieren. Das bedeutet, man könnte dann auch mal wieder ein bisschen Druck aus der von der Notenbank rausnehmen, vielleicht mal einen kleinen Tacken wieder expansiver werden. Aber solange die EZB eben mit dem Zins im Euroraum noch hinterherhinkt und wir diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben und auch das Sentiment so schlecht ist, weil halt dieser Winter, der unter Umständen härter werden könnte, noch bevorsteht, fürchte ich, dass die Parität noch in weite Ferne gerückt ist.
sind ja auch andere Notenbanken, die erhöht haben. Die Schweizer zum Beispiel, die haben nur eine Inflationsrate von 3,5%. Trotzdem erhöhen sie die Zinsen. Ja, kann man drüber nachdenken, was hier wohl wichtiger ist. Schauen wir auf die Insel. Letzte Woche eher trauernd. Die Queen Elizabeth wurde zu Grabe getragen. Das hat für das britische Pfund keine direkte Bedeutung. Aber wenn man sich den Chart anschaut vom britischen Pfund, geht es auch wie beim Euro US-Dollar nur nach unten.
Genau, da geht es absolut nur nach unten und wirklich drastisch. Also waren heute Morgen teilweise 4,7% im Minus. Das sind Bewegungen, die hat man bei einer, ja, bei einer mittelgroßen Aktie dann ab und zu mal, und das ist schon relativ viel, aber mit Sicherheit nicht bei einem Währungspaar. Und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass gestern der, ich glaube, es war der Finanzminister von UK, ja, so ein bisschen expansivere Töne eingeleitet hat und gesagt hat, dass die Steuern gesenkt werden sollen. Ich glaube, es waren Einkommens- und Körperschaftssteuern, die jeweils um 1 Prozentpunkt gesenkt werden sollen. Darüber hinaus wird die Reichensteuer bzw. der Spitzensteuersatz reduziert, beziehungsweise in manchen Fällen, glaube ich, sogar komplett abgeschafft. Und das sind natürlich ja, auf der einen Seite enorme Kosten, die da auf den Staat für die nächsten Jahre zukommen. Auf der anderen Seite klar expansive Maßnahmen. Und ich fürchte, dass die Notenbank in Großbritannien das gestern nicht so gerne im Fernsehen gesehen hat, weil auch die Briten mit Inflation zu kämpfen haben und eher restriktiv agieren müssten, damit sie die Inflation in den Griff bekommen. Und ja, jetzt wird im Prinzip erwartet, dass die Notenbanker sich gezwungen sehen, den nächsten Zinsschritt eventuell schon über einen Notfallzinsschritt eventuell diese Woche einzuleiten. Oder eben bis November, wenn, glaube ich, das nächste Meeting ist, dann schon mit 100 Basispunkten darauf angehen. Ja, also es ist natürlich, die Notenbank hat nichts mit der Politik zu tun, aber irgendwie wünscht man sich ja dann doch schon, dass beide in die gleiche Richtung gehen. Wenn man aber jetzt eine Regierung hat, die expansiv sein möchte, weil sie sagt, wir müssen die Bürger unterstützen, und eine Notenbank, die sagt, ja, Moment, wir müssen aber erstmal die Inflation in den Griff bekommen, dann ist das natürlich irgendwie am Ende ein Tauziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Währungspaar, das Pfund zum Euro, zum Dollar und zum japanischen Yen, weiterhin volatil bleibt. Und ja, ich bin sehr auf den nächsten Zinsschritt, wie gesagt, der Notenbank gespannt. Könnte mir vorstellen, dass, wenn die 100 Basispunkte kommen, dass das Pfund dann mal wieder ein bisschen zulegt. Aber aktuell ist das Allzeittief im Pfund. Und wie gesagt, die letzten 2 Tage besonders sehen echt schlimm aus in diesem Bereich.
Ja, und die Deutsche Bank hat ja auch schon so ein kleines Krisenmeeting einberufen, wenn es in Richtung Währung geht. Mal sehen, was da noch hier entsprechend auf uns zukommt. Bei den Währungen haben die Unternehmen auch ihr Leid mitzutragen. Durch die Verschiebung müssen sie sich entweder hedgen oder sie sagen, bestimmte Gruppen in einem anderen Währungsraum müssen die Zeche zahlen. So geschehen bei Apple. Tatsächlich wurde da beobachtet, der Euro-US-Dollar ist stark nach unten gegangen seit der letzten Preisanpassung. Also passt man die Preise für Europäer und für andere Länder, wo die Währung schwach ist, zum Dollar einfach nach oben an. Und das geht einher mit der nächsten Preiserhöhung im Oktober für Produkte aus dem Apple Store.
Genau, richtig. Das ist eine relativ ja, neue Nachricht noch gewesen. Besonders Asien und Europa sind davon betroffen, wie du schon gerade richtig gesagt hast, aufgrund der Währungsschwäche. Muss ich vorstellen, Apple kassiert die Einnahmen über den App Store in Euro. Dann müssen sie die tauschen in US-Dollar. Wenn der Euro aber so schwach ist, bedeutet das, weil er beispielsweise 10% gegen den US-Dollar verloren hat, bedeutet das, dass die Gewinne bzw. die Umsätze für Apple eben dann auch um 10% gesunken sind. Das wollen sie nicht so hinnehmen und sagen, wir haben so viel Preissetzungsmacht, wir können die Preise an den Konsumenten auf jeden Fall weitergeben. Die Leute kaufen unsere Apps trotzdem und genau, sind eben hingegangen und haben angekündigt, dass die Apps dann demnächst teurer werden für uns Europäer, für die Asiaten ebenfalls, damit ja, die Gewinne, die Umsätze, die Gewinne in Amerika für Apple dann eben nicht schrumpfen. Gleiche Schritte sind eventuell von anderen Unternehmen noch zu erwarten, wenn sie es denn dann können, wenn sie die Preise in Europa und Asien erhöhen können. Man hat schon in den letzten Earnings Calls von beispielsweise Microsoft und Salesforce gehört, dass diese Aufwertung des Dollars negative Effekte auf die Unternehmensbilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnung auf jeden Fall haben. Ja, muss eben da ganz selektiv schauen, wie stark die Aktie ist, die ich eventuell im Depot habe oder an der ich interessiert bin. Was für eine Preissetzungsmacht hat das Unternehmen? Apple hat offensichtlich eine sehr hohe, weil die Leute einfach die Qualität von Apple zu schätzen wissen. Und weswegen Apple das durchdrücken kann. Andere Unternehmen beispielsweise, die aus einer Konsumgüterbranche kommen, wo es 20 Konkurrenzprodukte gibt, sind eventuell nicht in der Lage, das durchzusetzen. Und für die ist natürlich dieser starke US-Dollar, wenn sie denn ein Exporteur sind, in schwache Währungsgebiete, natürlich ein Riesenproblem.
Ja, ich habe mich da mit einem Freund ausgiebig am Wochenende drüber unterhalten. Und wenn du zum Beispiel ganz viele Bilder mit deinem iPhone in die Cloud geladen hast und hast da einen Terabyte oder irgendwas drinne, dann tust du nicht wegen 2 € im Monat kündigen und sagen, das Terabyte lade ich mir mal auf einen Stick oder so. Es geht ja alles gar nicht.
Ja, genau. Das gleiche Problem habe ich gerade mit meinem Gmail-Account. Der ist nämlich auch voll und da wollen sie mich auch für den gleichen Preis jetzt upgraden. Das haben die, glaube ich, auch reduziert. Also die Unternehmen, vor allem dieser Größe, die finden da schon Wege, um den Kunden das Geld mehr oder weniger abzunehmen. Ist natürlich für die Apple-Aktionäre super. Die Aktie ist in so einem Markt, möchte man fast schon sagen, ist natürlich auch ein bisschen gefallen seit Anfang des Jahres, aber eigentlich im Vergleich noch bombenfest. Das für so ein gigantisches Unternehmen, was mal, ich glaube, 3 Billionen in der Spitze mal wert war. Ja, ist einfach eine Qualitätsaktie. Ich würde mich trotzdem nicht wundern, wenn auch hier der ein oder andere irgendwann mal, weil er wahrscheinlich auf der Aktie vorne liegt, einfach mal sagt, ist mir im Moment alles zu riskant an den Börsen, ich sacke mal die Gewinne ein, dass vielleicht auch Apple noch mal ein bisschen fällt und dann ist das Unternehmen unter Umständen doch noch mal interessanter geworden für ganz viele andere potenzielle Investoren.
Ja, die normalen Geräte werden ja trotzdem immer teurer. Also wenn ich mich an das letzte iPhone Pro Max vom letzten Jahr erinnere, 1829, glaube ich, kostete das und das jetzige Flaggschiff-Modell mit der höchsten Ausstattung 2099. Also auch da können die Premium-Modelle hier weiter ihre Preissteigerung durchsetzen. Die Vorbestellung ist so hoch, ich habe nachgeschaut für die Recherche, natürlich nur für die Recherche. Am 4. November könnte es geliefert werden, wenn ich es heute bestellen würde. Also da ist die Nachfrage weiterhin hoch. Und wer dir schreiben will, jetzt wissen wir ja auch deine E-Mail-Adresse. Der nette Daniel von der lsx@gmail.com kann dir gerne auch mal eine schöne E-Mail schicken. Jetzt kommen wir von erfreulichen zu weniger erfreulichen Sachen, nämlich zum Thema Warta. Da wurde der Strom gezogen, möchte ich fast sagen. Schon am Freitag war die Aktie mächtig unter Druck, denn nicht mal die eigenen Prognosen können irgendwie verifiziert und gehalten werden. Die Aktie ist auf Talfahrt.
Genau, auch eng verknüpft übrigens mit Apple, aber ja, ganz richtig, die Prognosen, die wurden suspendiert. Also man hat auf der einen Seite gesagt, dass die Ziele, die man sich gesteckt hatte, sind nicht mehr zu erreichen. Also man hat die absolut kassieren müssen. Man hat sich aber auch gar keine neue Prognose zugetraut, weil man gesagt hat, das Makroumfeld ist so undurchsichtig, wir können gar nicht sagen, was die nächsten Quartale auf uns zukommt. Das sind natürlich beides zwei Nachrichten, die dem Markt überhaupt nicht geschmeckt haben. Die Aktie ist ja fast schon ins Bodenlose abgerauscht, weit über 30% verloren, eben aufgrund dieser zwei Nachrichten. Ne? Du hast die Guidance, die kassiert wird. Und auf der anderen Seite sagt man, ist alles nicht mehr zu erreichen gewesen, was wir uns gesteckt haben. Und das ist unter anderem in enger Verknüpfung mit Apple. Apple hat ja diese kabellosen Kopfhörer, AirPods. Und da hatten sie bis jetzt mit Warta einen alleinigen quasi Zulieferer gehabt für diese Batterien. Also Warta hat jeden AirPod von Apple mit den Batterien ausgestattet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt fährt Apple zweigleisig. Man bekommt, glaube ich, die Batterien jetzt unter anderem auch von Samsung SDI, also auf der Smartphone-Seite, eher vom Konkurrenten von Apple sogar. Aber man möchte einfach nicht mehr eingleisig fahren, unter Umständen vielleicht auch, weil, falls Warta da mal irgendwie Lieferschwierigkeiten hat oder einfach nur, weil man sie preislich unter Druck setzen möchte. Und das haben sie jetzt auch getan. Analysten gehen davon aus, dass Warta in diesem Segment bis zu über 50% an Umsatz verlieren wird, weil auf der einen Seite 50% der Menge von anderen jetzt bedient wird, auf der anderen Seite, dass sie wahrscheinlich auch die Preise nach unten anpassen müssen für die Batterien, weil wenn ein Konkurrent kommt, dann geht halt hier ein Preiskampf los und der findet meistens nach unten statt und nicht nach oben. Und das dritte Problem ist, dass auch LG Chemicals vom LG-Konzern ebenfalls solche Batterien unter Umständen bauen kann und dass man auch da Angst hat, dass das eventuell dann noch ein dritter Spieler wird oder im Zweifel halt, weil es einfach nur ein dritter Spieler ist, der unter Umständen gar nicht mal Apple beliefert, sondern einfach nur jemand ist, der Menge schafft und wenn Menge geschafft, wird, dann muss der Preis des Produktes sinken. Also Wartha wird da eigentlich auf der ganzen Front irgendwie so ein bisschen auf dieser Seite zumindest attackiert. Hat auch noch ein paar andere Probleme, glaube ich. Forscht immer an einer Batterie für E-Autos. Ja, und insgesamt ist halt auch die Konsumlaune in Amerika und aber auch im Rest der Welt nach unten gegangen. Man geht einfach davon aus, dass weniger Endgeräte verkauft werden. Und wenn dann halt weniger AirPods von den Konsumenten gekauft werden, braucht man weniger Batterien, sodass auch da nochmal ein bisschen Nachfrage wegbricht. Also alles wirklich keine guten Nachrichten, die da, ich glaube, letzten Freitag für die Warta AG gekommen sind.
Also so knaller neue Sachen gab es aber den AirPods nicht. Also letzten Endes sind es Kopfhörer, also oder?
Ja, genau.
Kann man so sagen. Ja, lass uns wieder beim Auto. Du hast schon angedeutet, es geht auch um Autobatterien bei der Autoszene. Kurz noch verweilen. Continental wurde nämlich jetzt vorgeworfen, dass im großen Stil die Qualitätstests umgangen wurden seit 2006. Es geht um die Schläuche, die für die Klimaanlage verwendet werden. Die müssen logischerweise sauber sein. Ansonsten kriegst du auch eine Infektion. Betrifft quasi alle Modelle, die hier beliefert werden, durch die Bank weg. Und das hat der Aktie letzte Woche auch einen Einbruch von 10% beschert. Neues Mehrjahrestief.
Genau, neues Mehrjahrestief, kommt, glaube ich, von 250, also auch ein echt schlechter Chart. Ja, du hast gesagt, am Samstag kam eben ein großer Bericht, ich glaube im Spiegel war es, über diese ja, Betrugsvorwürfe, was diese Schläuche angeht. Continental hat relativ schnell reagiert. Sie haben gesagt, dass die Schläuche, dass man will das jetzt alles prüfen und dass die Qualitätsmängel aber keine Gesundheitsprobleme nach sich ziehen könnten, weil das Ganze nicht in den Fahrerraum gelangt. Ja, ob das so ist, muss dann am Ende noch eben geschaut werden. Auf jeden Fall wieder für die deutsche Automobilbranche und alles, was mit der Branche zu tun hat, Zulieferer, wieder ein weiterer Schlag nach einigen ja, Dieselskandal, Abgasskandal, Preisabsprachen, die es vor einigen Jahren auch gegeben hat, die so ein bisschen, glaube ich, vergessen wurden vom Markt. Kein gutes Bild darstellt für den Sektor in Deutschland. Und genau den Chart, den du jetzt einblendest, da sieht man es auch. Also da bewegt sich die Conti seit Anfang des Jahres auch satt im Minus. Drei Konkurrenten, unter anderem einer aus Japan, Bridgestone, ist der einzige, der mit der Null noch kämpft. Alle anderen sind ja in diesem Bereich tätig sind, für insbesondere Reifen. Auch unter die Räder gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, bei Conti sieht's ganz, ganz böse aus. Bin gespannt, was da jetzt noch bei rauskommt bei diesem Skandal, ob das auch geklärt werden kann. Ja, ist heute mit einem kleinen Rebound. Vielleicht denkt der eine oder andere, dass diese ganzen Vorwürfe vielleicht ein bisschen übertrieben sind, dass es wirklich so ist, wie Conti sagt, es gelangt gar nicht vorne in den Fahrerraum, dann ist es im Zweifel zumindest nicht gesundheitsschädlich. Da können keine gigantischen Milliardenstrafen dann von irgendwelchen Gesundheitsbehörden oder Einzelpersonen im Zweifel auf Conti zukommen. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere Shortseller, der heute eingedeckt hat, wodurch die Aktie wieder ein bisschen im Plus ist. Muss man mal abwarten, was die Woche da so bringt.
Ja, ich denke auch, es war eine technische Gegenreaktion beim Gesamtmarkt. Also vielleicht betrifft das ja auch solche Aktien. Auf eine technische Gegenreaktion beim IFO-Index warten wir noch. Der ist schon wieder negativer gewesen und ja, schon wieder unter den Erwartungen. Die Erwartungen waren schon schlechter und jetzt nochmal schlechter. Also während des normalen Index auch bei den Geschäftsaussichten und die aktuelle Lagebeurteilung alles schlecht, alles schlecht. Wir sind noch nicht an Corona-Tiefs. Also das ist das Positive am IFO. Aber ansonsten blickt man düster in die Zukunft. Wir haben heute Mittag noch eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die redet aber auch noch mal morgen und am Mittwoch, also mehrfach die Woche. Vielleicht wird da heute noch nicht die Katze aus dem Sack gelassen. Dallas Fed-Herstellungsindex gibt es noch und den Chicago Fed-Nationalen Aktivitätsindex. Und das wäre für den heutigen Tag und Wochenstart gewesen. Wir wünschen uns weiter Volatilität, denke ich mal. Und bleiben hoffentlich alle gesund, Daniel. Vielen Dank.
Danke, bis demnächst.
Danke, ciao.